Der Podcast wird präsentiert von der Zürich, der offiziellen Versicherungspartnerin von der Schweizer Nazi. Unterstütze unsere Nazi beim Public Viewing in deiner Nähe.
Willkommen zu einer neuen Folge von Forza WM Spezial. Mein Name ist Tobias Wiedermann, Fußballchef vom Blick, und ich bin auch heute wieder mit dem Blerim Cemaili, Experte vom Blick. Und
salut, Tobi.
Cool.
Wir sind im Viertelfinale. Ich sehe kein Bier, ich sehe kein Donut, nichts.
Ja, das können wir schon noch organisieren. Vielleicht für nächstes Mal.
Ja, zumindest ein Bier hättest du können organisieren.
Es ist Nachmittag da.
Ja,
Wir müssen noch arbeiten. Weißt du, wie viel müssen wir noch arbeiten? Blerim, heute ist Historisches passiert. Ich habe dir immer Freuler zweimal zum Lachen gebracht in der Mixzone.
Wie?
Das hat es noch nie gegeben.
Ah.
Das hat es wirklich noch nie gegeben. Aber nein, können wir ohne Spass Spiel. Wir haben gerade 120 Minuten und ein bisschen mehr erlebt in dem BC Place Stadion in Vancouver, wo sehr nervenaufreibend gewesen sind. Und es ist wirklich Fußballgeschichte geschrieben worden, zumindest Schweizer Fußballgeschichte. Wie hast du die Minute erlebt?
Ja, die ersten 90 Minuten waren nicht jetzt berauschender Fußball. Das, es war auch ein bisschen wegen dem Gegner, also wirklich das Tempo sehr, sehr tief gehalten. Also sie wollten wirklich, dass der Rhythmus unterbrochen wird, immer, dass der Rhythmus sehr tief bleibt. Und das war halt für uns auch nicht super. Es war auch nicht einfach, zum Spiel zu kommen. Die Nachspielzeit, also die Verlängerung, die ist, glaube ich, schlussendlich doch 30 Minuten, ist einiges passiert. Zum Glück für uns auch in 1-2 Aktionen kein Goal gegen uns. Und schlussendlich, es ist das Achtelfinale und das Wichtigste ist immer weiterkommen. Und unsere Nazi ist weitergekommen und das ist das, was schlussendlich zählt. Aber klar, es war nicht das beste Spiel vom Turnier.
Wie haben Sie euch gejubelt bei euch, bei Tessinen?
Du hast kommentiert. Ziemlich geschrauen.
Ja?
Ja. Also es ist, ich weiss nicht wie viel, ich glaube, wir sind alles umgegangen von Kolumbianern und es ist nur unsere Reihe aufgestanden und hat gejubelt und der Rest ist wirklich... Ja, hat nicht den gleichen da, darum ich glaube, wir sind mit bei den Kolumbianern gewesen.
Fangen wir doch einmal an von hinten, beziehungsweise am Schluss, mit dem Penalty-Schiessen. Man hat schon das Gefühl gehabt, ich habe ein bisschen den Kreis beobachtet, was sie gemacht haben. Ich habe das Gefühl gehabt, die Schützen haben sich, hast du gerade jetzt im Vergleich zu dem Deutschland-Moment, den wir auch schon diskutiert haben mit dem Goretzka, die Schützen haben sich sehr aktiv gemeldet, haben von oben sehr selbstbewusst ausgesehen und so ist es ja dann auch größtenteils gewesen. Also Granit Xhaka sagt, er wäre, glaube ich, Schütz Nummer 3 gewesen, hätte aber als Captain vorausgehen, hätte Murat Yakin gesagt, ich will der Erste sein. Hat ja auch lange über Jahre kein Penalty geschossen nach dem Spiel gegen Polen oder EM in Frankreich. Und auch sonst, es war eigentlich sehr souverän gewesen, bis auf den Manuel Akanji.
Ja, das ist auch ein super Zeichen, wenn jetzt der Captain wirklich mit einem Beispiel sozusagen vorangeht. Und er hat unbedingt, ich glaube, unsere Nazi hat unbedingt weiterkommen. Und das Penalty-Schiessen, man sagt, es ist Glück. Aber ich bin auch nicht so sicher mittlerweile, ob dass es wirklich Glück ist. Weil man studiert so viel, man macht so viele Tricks auch vorher beim Penalty-Schiessen. Man übt das auch, man kann das auch üben mittlerweile, klar. Aber das Wichtigste ist, du musst einfach wirklich du musst dir eine Ecke vornehmen, du musst wirklich überzeugt sein, dass du das Goal machst. Du musst den Ball nehmen, du musst nicht daran denken, was passiert, wenn ich nicht mache, sondern was passiert, wenn ich mache. Und ich glaube, du musst wirklich mit einem guten Gefühl zum Penaltypunkt. Und ich finde, das haben sie alle sehr, sehr gut gemacht. Klar, der Manu Akanji hat dann nicht gut geschossen, aber ich glaube, das hat er auch relativ schnell gemerkt. Irgendetwas war mit seinem Standbein gewesen. Er hat dann nachher geschaut, ich weiß nicht, ob er ausgerutscht ist oder irgendetwas ist mit dem Standbein gewesen beim Manu.
Er hat uns nachher gesagt, er hätte eigentlich wollen links schiessen und hat dann gesehen, dass der Goalie schon nach links tendiere und hat dann will im letzten Moment in die Mitte wechseln und das sagt dann komplett in die Hose. Und er hat dann auch relativ selbstsicher, selbstkritisch und mit ein bisschen Humor gesagt, wo man jetzt halt auch kann, das wäre sein letzter Penalty gewesen.
Ja, wer weiß, haben wir gegen Argentinien auf einmal.
Ja, aber ich glaube, für die ersten fünf meldet er sich nicht mehr freilich. Er hat jetzt gegen mir im Viertelfinale gegen England hat verschossen, hat dort die Verantwortung übernommen. Jetzt wieder, ich glaube, also er hat auch gesagt, also es gibt einen, der glücklich ist, der Remo Freuler. Er wäre Schütz Nummer 6 gewesen und hat gesagt, jetzt darf er nächstes Mal schiessen, weil der Manu.
Ja, okay, Penalty hin und her, aber der Manu und Elvedi haben wieder einen überragenden Match gemacht dort hinten und sie haben das wirklich...
Kommen wir noch dazu.
Ja, und, aber Penalty, ja, dann schiessen halt kein Penalty mehr. Ich finde das nicht so schlimm. Wir haben noch genug, die Penalty schiessen. Ich finde das auch gut, wenn einer sagt, ich habe es probiert, aber ich kann jetzt nicht mehr, ich merke, ich habe jetzt zweimal den Penalty verschossen, jetzt reicht es. Das ist auch gut so. Jeder hat seine Qualität, vielleicht ist das nicht die Qualität von Manu, fertig. Also das ist ja ganz, ganz legitim und ganz okay.
Wer mich beeindruckt hat, ist der Zekrem Duni. Wir haben die Statistik letzte Woche, glaube ich, besprochen, wo er ist einer der einzigen Schützen, der reingekommen ist an einem grossen Turnier und gescored hat in den letzten Jahren. Souverän wieder. Und der Cedric Guiten.
Ja, beide souverän. Also, ja, eben, und ich glaube, Cedric Guiten, ihm hat es auch sehr gut getan, weil wir wissen ja alle, wie viel Kritik er hat müssen einstecken nach dem Kanada-Spiel, ja, Kanada, glaube ich, wo ja viele auch ihn kritisiert haben, wie er reingekommen ist. Und man hat gesehen, dass das auch für ihn befreit war, ist der Penalty, und hat dann souverän gemacht. Das ist, ja, wie gesagt, du musst einfach überzeugt sein. Und wenn du siehst, wie überzeugt unsere Spieler antreten sind und trotzdem sich nicht provozieren lassen von dem Jerry Mina, wo ich so etwas selten oder noch nie gesehen habe in meinem Leben, dass einer von der gegnerischen Mannschaft richtig Penaltypunkt läuft, um den gegnerischen Spieler zu provozieren, zu verunsichern. Das war für mich die grösste Unsportlichkeit, die ich je gesehen habe bei einem Penaltyschüssen. So etwas habe ich jetzt wirklich noch nie erlebt. Und ja, man merkt, dass es gibt doch sozusagen einen Gott, der ein bisschen die Sachen doch regelt schlussendlich, wenn nicht ganz fair bist.
Der Ruben Vargas hat das geklärt mit dem Fußballgott.
Genau.
ist aber noch spannend gewesen, oder? Sie haben ja schon ein bisschen ein Geheimnis gemacht um den Penalty-Workshop, den sie gehabt haben, nach der Qualifikation für K.O.-Phase, noch in San Diego, wo der Patrick Folletti, der für die Standards, aber hauptsächlich auch Goalie-Trainer ist, so eine Präsentation gehalten hat, glaube mit ein bisschen Statistiken und wie man so kleine Tricks kann machen kann, auch für mental. Und dort ist dann so ein bisschen die Engländer, nein, nicht die Engländer, irgendjemand hat das schon mal gemacht, das Turnier, wo halt jemanden für einen begleitet am Punkt und sie wieder auch in Empfang nehmen und irgendwie ja, klarer Augenkontakt ist abgemacht gewesen unter den Spielern vorher und nachher. Was meinst du, ist das vielleicht einfach etwas, was man jetzt so ein bisschen als Trick benutzt hat, oder hat das wirklich etwas genützt? Das hat der Gittner so gefunden, hast du uns ja oft Penalty.
ich denke es auch wie der Cedric Guiten. Schlussendlich, du kannst noch so viele Tricks anwenden. Es ist einfach wichtig, dass du wirklich überzeugt bist. Und klar, man muss studieren. Goalies studieren ja sehr viel. Goalies schauen ja, wie viel Penalties hat jetzt der und der geschossen, welche Seite schiesst er. Während dem Spiel macht man ja die Spiele öfters, weil es gibt ja immer 3-4 Schützen. Ein Goalie muss sich ja ein bisschen befassen mit denen. Und dann tust du dich befassen und dann macht es ja die Trick, dass ich zuerst den Ball nehme und dann am Schluss übergebe ich ihn dir oder du am Lucky noch weiter. Und das sind ja... Am Lucky lieber nicht, aber wir zwei könnten vielleicht noch schiessen.
Immer noch kein Bier brauchen.
Immer noch kein Bier brauchen. Und ja, es sind so Tricks, die halt, wo jetzt im Moment viel gemacht werden. Ich finde das ein bisschen überbewertet, aber das ist meine Meinung. Und zu dem allem ist schlussendlich ist der Penalty-Schütz dort und der muss, wie gesagt, überzeugt sein und fertig.
Aber jetzt gerade beim ersten Penalty, wo du sagst, ist die grösste Unsportlichkeit, die du je gesehen hast bei einem Penalty, wo du gar nicht, wenn er allein würde für ihn laufen, dann würde er es schaffen, in seinen Kopf hineinzukommen. So ist es doch eine ganz andere Situation, wenn der Manu mitläuft und dann einfach wegschupft.
Ich habe mich gewundert, dass nur der Manu dort her ist. Also ich, wenn ich jetzt dort gestanden wäre, wäre ich...
Ist keine Rudelbildung?
Nein, ich wäre sofort dem im Weg gegangen. Also es ist ja klar, dass ich den Spieler schütze, der jetzt Richtung Penaltypunkt geht. Und nein, das ist für mich so schlimm. Aber ja, wie gesagt, wichtig, dass der Granit da wirklich mit einem Beispiel voran ist, als Captain, als richtiger Leader. Jetzt haben sie Geschichte geschrieben. Und wer ist der Captain von dieser Geschichte? Ist der Granit Xhaka. Und das sind alles für ihn Sachen, die er erreicht hat, wo wir alle wahrscheinlich erträumt haben. Und alle haben auch erreichen. Und er hat das geschafft. Und ich muss sagen, Chapeau. Nicht nur für ihn, aber für die ganze Mannschaft, was die erreicht haben.
Man hat es ja auch gesehen, ich weiß nicht, ob du das beobachtet hast, während dem Jubel nach dem letzten Penalty, er ist so ganz für sich allein am Boden so ein bisschen zusammengesackt und hat den Moment für sich, hat dann auch nachher gesagt, einen Moment für sich braucht, man wüsste ja, wie viel Druck das er auf sich auflastet. Und man hat schon gesehen, also das, wie viel ihm das bedeutet hat.
Absolut, ja, aber ist auch normal. Meine, der Druck, wo einem wirklich, es ist so wie ein Stein, wo auf einem weggeht, wo nach so langer Zeit, ich kann eine Geschichte von mir selber erzählen, als ich aufgehört habe, Fußball spielen. Ich bin sofort in die Ferien auf Japan und ich bin dann wie versteinert gewesen für 2-3 Stunden an einem Bild. Also ich habe rausgeschaut vom Hotelzimmer und ich bin wie 2-3 Stunden versteinert gewesen. Meine Frau hat irgendwann gesagt, hey, bist du noch da? Oder, und darum, es sind so Momente, und genau so war es wahrscheinlich beim Granit gewesen. Er hat einfach mal alles rauslassen. Einfach mal den ganzen Druck, den er hatte, den er sich auch selber natürlich gibt, weil er will etwas erreichen. Aber trotzdem, es ist menschlich. Er ist auch nur ein Mensch und er darf auch Fehler machen. Und wir alle machen Fehler. Und das ist wahrscheinlich genau der Moment, wo alles zusammenkommt und wo jetzt einfach mal alles raus muss. Und das ist auch etwas sehr, sehr Schönes.
Ich habe noch bemerkenswert gefunden, oder ich bin in Rumänien gewesen, wo sie gegen Frankreich sozusagen das erste Mal Geschichte geschrieben haben, wo sie dort im Viertelfinale von der EM weitergekommen sind. Und dort ist wirklich so ein bisschen mega ausgelassen, wir haben das erreicht und wir haben es auch irgendwie allen gezeigt. Sie sind ja dort sehr kritisiert worden für Haarfärben und Zeug und Sachen. Und wirklich so ein bisschen dann auch Party und alles so ein bisschen lockerer geworden. Und du hast schon gesehen, die haben sich ja alle sehr, sehr gefreut. Aber also in der Mixzone nachher bei uns in der Journalisten sind die alle wieder Vollprofis gewesen und sehr fokussiert. Und ich habe dann der Remo irgendwann so gefragt, du, aber also so wie du mir Interview gibst, ich habe gerade Geschichte geschrieben über Schweizer Fußball. Und dann lacht er so und sagt, ja, es ist jetzt gerade sehr viel Emotionen und wir können das noch gar nicht fassen, aber es ist ja auch noch nicht vorbei.
Aber das ist genau doch der nächste Schritt, den unsere Nazi jetzt gemacht hat. Sie ist jetzt nicht mehr zufrieden, nur im Achtelfinale zu sein. Sie will unter den Top 80 messen. Sie will den nächsten Schritt machen und sie haben ja den nächsten Schritt gemacht. Und ich glaube, dass sie sind so fokussiert, wahrscheinlich jetzt schon den Abend, gibt es vielleicht sicher noch ein Bier oder ein Glas Wein für irgendjemanden, wer das einmal will. Aber morgen bin ich sicher, denken die Argentinien und wie man Argentinien vielleicht doch schlagen. Weil es ist auch richtig so. Wir müssen mal aus dieser Komfortzone rauskommen, sage ich immer. Und ich bin froh, dass wir jetzt aus dieser Komfortzone rausgekommen sind. Weil im Achtelfinale hätten alle gesagt, okay, ja, super, Achtelfinale, wir haben wieder das Minimumziel erreicht. Aber ich bin sicher, dass wahrscheinlich 3/4 oder noch mehr von dieser Mannschaft nicht zufrieden gewesen wäre, wenn wir heute verloren hätten. Und
alle wahrscheinlich.
Ja, aber ich meine, in dem Sinn, dass es heisst wieder, wir sind stolz auf hin und her, aber ich glaube, ja, es hat viel mehr weh getan, dass sie nicht weitergekommen sind, als dass sie jetzt Geschichte geschrieben haben. Und darum glaube ich, dass die noch einiges erreichen werden. Und jetzt nicht um arrogant oder überheblich zu wirken, aber ich bin auch sicher, dass auch Argentinien schlagbar ist. Wenn man sieht, heute Nachmittag oder heute Abend in der Schweiz, ist es ja wirklich so gewesen, dass Ägypten hat sie wirklich sehr in Bedrängnis gebracht. Und wenn Ägypten das noch 5-6 Minuten länger aushält, dann ist Ägypten unser Viertelfinalgegner. Darum, ich glaube, im Moment ist es möglich. Sie sollen den Moment geniessen. Aber ich bin 100% auch bei dir, dass die Mannschaft vielleicht noch mehr will jetzt.
Ich habe ein paar Mal an dich denken, so im Verlauf des Spiels, was dann so, du hast ja so wie das Gefühl gehabt, auch heute ist nicht das ganz grosse Spiel von der Schweizer Nationalmannschaft. Eben erwachsen, man ist sehr geduldig gewesen, man hat den Kampf angenommen, man hat, kommen nachher sicher verschiedenste Details dazu. Aber man hat jetzt nicht die überragende Leistung gezeigt. Und jetzt ist so wie alles bereit. Jetzt ist der Titelverteidiger, es kommt der eine von zwei, vielleicht der grösste Fußballer aller Zeiten. Und jetzt ist wie alles bereit. Jetzt ist das Heldenspiel, das du ja angekündigt hast, dass das noch vor uns steht.
Wir gehen nicht heim, bis wir das haben.
Genau.
Jetzt haben wir das. Unsere Nationalmannschaft hat in den letzten 10 Spielen EM-WM keins verloren. Kein Spiel verloren. Und das muss man auch anerkennen. Das muss man auch sehen. Man hat Deutschland gehabt. Man hat England gehabt. Man hat Italien gehabt. Heute hat man Kolumbien gehabt. Das sind alles gute Gegner. Und dass wir jetzt die letzte Niederlage ist die gegen Portugal gewesen, der WM 2022. Ja. Und darum, es ist ein unglaublicher Schritt, den wir nach vorne gemacht haben. Ob man jetzt Nations League runtergeht in der letzten Liga, das, ganz ehrlich, das interessiert niemand schlussendlich. Es interessiert, was du an diesen Turnieren machst und es interessiert, wie du auftrittst. Und klar, es ist nicht der beste Match gewesen, aber das fragt dich in 2-3 Wochen niemand mehr. Und es fragt dich auch niemand mehr, wenn du gegen Argentinien den schlechtesten Match spielst und weiterkommst ins Halbfinale.
Ja, ich verstehe.
Und darum glaube ich, wir müssen sehen, was sie gut gemacht haben. Und es ist hure viel. Ja. Also, wir haben die letzten zwei Matches zu null gespielt. Wir haben ein unglaublich gutes Duo in der Innenverteidigung für mich im Moment. Und das macht den ganzen Unterschied. Und ja, wie gesagt, es ist... Für mich ist, dass wir, ich weiß nicht, wie viele andere Mannschaften in den letzten zwei Endrundenturnieren nicht verloren haben. Also ich weiß nicht,
wie viele. Spanien, glaube schon lange.
Okay, Spanien vielleicht noch, aber wenn man denkt, dass es so wenige Mannschaften sind und wir sind eine von denen, dann ist das wirklich eine grosse Anerkennung für unsere Nationalmannschaft.
Fangen wir mal an mit der Innenverteidigung. Nico Elvedi, Manuel Akanji. Manuel Akanji, hast du schon jetzt vor... Was war es? Ab dem Kanada-Spiel, ab dem Bosnien-Spiel. Hast du gesagt, ist wirklich so der Manu in Topform, das Potenzial, das er abruft, das er einfach hat. Nico Elvedi war ja auch schon immer sehr, sehr stark gewesen, aber was er heute wieder gezeigt hat, die Schnelligkeit, die er ja selber erzählt hat, wie er, wir reden irgendwie, glaube ich, um die 3 km/h, die er rausgeholt hat jetzt, in den letzten 2 Jahren mit Einzeltraining. Der hat den Luis Diaz dann nicht oft aus den Augen gelassen und irgendwie davor kommen lassen. ESPN-Journalist, der neben dem Lucky, der schon erwähnt worden ist, vorher gestanden ist, hat gesagt, für ihn die beste Verteidigung vom Turnier bis jetzt.
Ja, für mich absolut der beste Spieler heute auf dem Platz. Also das, ich weiss nicht, was ihr für Noten gebt.
Sechser, beste Mal auf dem Platz. Ja. Sind wir uns für einmal einig.
Ja. Absolut, der Nico macht ein unglaubliches Turnier. Und ich habe ihn gestern an der PK schnell getroffen. Und er wirkt so locker. Er wirkt so wirklich erwachsen, so in der Rolle drin, wo er jetzt, ich glaube auch, das hat ihm vielleicht auch gut getan, dass er jetzt keinen Konkurrent mehr hat, weil schlussendlich die 2-3 hinterinnen sind noch nicht an dem Level, wo sie sind, und darum, das tut ihm vielleicht noch gut, da gibt ihm noch mehr Selbstvertrauen, aber er macht das wirklich gut, und wie nahe er immer beim Zakaria war, ist, dass Dennis mal nicht in der Position war, ist der Nico sofort da gewesen. Das macht schon einen riesen Unterschied, wenn du weißt, du hast hinter dir einen, der mich immer absichert. Da kann ich auch mal riskieren, da kann ich mal probieren, den Spieler relativ aggressiv zu sein. Da sind wir am Anfang vom Spiel. Und das sind halt wirklich Unterschiede, wo deine Verteidigung oder genau die Achse, die wir im Moment haben, wo wirklich gut funktioniert, das kann dir so viel Selbstvertrauen geben. Das kann so viel den anderen Puzzleteil, wo ich immer sage, da kannst du wirklich jeden her tun, dann es funktioniert. Oder fast jeder. Und darum, ich glaube, die zwei geben dieser Mannschaft so viel Sicherheit im Moment.
Man of the Match ist aber der Gregor Kobel geworden. Und ja, meistens auch zu Recht, wenn du im Penalty schiessen, dann den entscheidenden Penalty hebst. Sehr, sehr souverän einen gehabt. Er ist lustigerweise einer von denen, der der gar nicht glaubt an das Analysieren und Flaschen aufschreiben, welchen Fuß und wohin und
Zeug und Sachen. Instinktiv.
Er ist nur, genau, nur Instinkt. Er hat so gesagt, ja, wenn du auf das verlässt, ist es wie Casino. Wenn er fünfmal rechts schießt und nachher links siehst, nachher doof aus. Und immer, sondern dass du wie auf das vertraust, wo du das Gefühl hast, hat er zweimal sehr, sehr gut einen Riecher gehabt und einmal sehr gut gehabt. Hat auch, habe ich gefunden, klar, man kann dann wieder darüber diskutieren, der eine oder andere Rückpass, wo einen Serienbetreuer gebracht hat, der also, ja, nicht so gut war, von seinen Mitspielern. Aber er hat eine unfassbare Ruhe ausgestrahlt über die 120 Minuten. Er ist nie irgendwie nervös geworden. Oder weißt du, zum Teil, es gibt ja auch Goalies, die ein bisschen durchgeknallt sind und dann anfangen zu umschreien und Zeug und Sachen. Und er hat einfach Ruhe ausgestrahlt.
Aber er ist ja auch nicht einer, der jetzt viel umschreit oder wie du das jetzt erklärt hast. Ich habe ihn in ein, zwei Situationen relativ unsicher gefunden. Auch ja. In dem Schuss vom Kampas. Oder welches war
der eine? Der Weitschuss.
Der Weitschuss von links. Und auch bei dieser Szene in der zweiten Halbzeit, wo er rauskommt, dort kann er den Ball festheben. Ja, aber das ist ja nicht so wichtig, weil schlussendlich was wichtig ist, dass du zu Null spielst wieder. Das ist für ihn auch sehr, sehr wichtig. Und dass du die Penalties hast. Als Goalie vergisst man dann relativ schnell, was war während dem Spiel. Wenn du dann so einen Penalty hast, wie er den gehabt hat, hat er ja fast festgehabt.
Ja.
Und der, wo er unter dem Arm sozusagen bekommt, der ist so schlecht geschossen, dass er hat die Ecke, aber der Penalty ist ja schlecht geschossen, relativ zentral und darum kommt er eigentlich nicht mehr her, kann er nicht mehr die Hand runter. Ja, aber eben, also ich glaube, im Moment läuft es bei uns in der Defensive und das wäre wünschenswert, wenn es so bleibt. Aber ich muss sagen, ein, zwei Situationen, wo er ein bisschen unsicher ist.
Hey, ich weiß, was meinst du,
bist. Nein, aber also absolut, ich bin auch bei dir, Mann des Spiels, weil du natürlich, du bist einer von denen, der die Geschichte schreibt mit dem Penalty, wo er gehabt hat. Und aber wenn wir jetzt analysieren, wenn man den Match genau wirklich A bis Z anschaut, dann sind doch ein, zwei Sachen dabei gewesen, wo. Aber
Wie fest ist das? Er tut ja das immer wegspielen oder abrollen lassen, aber die ewigen Vergleiche mit dem Jan Sommer, kann ich mir vorstellen, dass die schon irgendwie auch ihm genagt haben, immer wieder mal.
Absolut.
Und dass er jetzt aus seinem ersten grossen Turnier als Nummer 1 weitergekommen ist als jeder Goalie vorher, das muss ja dann auch nochmal etwas mit ihm machen, habe ich das Gefühl.
Ja, absolut.
Dass es nicht mehr immer heisst, Jan Sommer dort, Jan Sommer da, Sommer Held, sondern jetzt ist Gregor Kobel Held.
Ja, und es war ja nicht einfach für ihn gewesen. Wir hatten ja mit dem Jan Sommer wirklich einen Goalie gehabt, der für Jahre Unglaubliches geleistet hat. Und es ist aus seinem Schatten rauszukommen, es ist nicht einfach gewesen, auch für einen Gregory Kobel, der seit Jahren das gut macht bei Dortmund. Doch am Anfang Schwierigkeiten gehabt in der Nazi, mit ein paar Fehlern. Aber der Druck ist halt gross. Ich glaube, manchmal tut man sich auch den Druck selber zu, weil man erwartet viel von sich. Aber ich glaube, wenn du dann im Viertelfinale stehst von einer WM und du bist der erste Goalie, der das gemacht hat, dann werden in Zukunft sicher mehr über dich reden, als was gewesen ist.
Vielleicht noch so 24 Stunden vor dem Spiel heisst es plötzlich schon Mansambi fraglich, auch Ruben Vargas, Djibril Sow, zu dem, wo ja eh schon klar war, Michel Ebischer, Luca Kakis. Ich glaube, euch beim Tessiner Fernsehen und bei SRG hat man es nicht einmal gesagt. Das hat man erst nachher angekündigt. Was hast du gedacht, wo du das gehört hast?
Also, alle drei zusammen haben zuerst gedacht, das ist irgendetwas taktisch, wo man einfach erfinden tut, um ein bisschen so taktische Spiel vor dem Spiel machen. Aber was nachher wirklich seriöse Nachricht überkommen ist, dann habe ich mir schon Sorgen gemacht. Es ist klar, wir haben mit dem Mansambi wahrscheinlich den Formstärksten verloren. Und Ruben Vargas ist auch einer von denen, der sehr in Form war in den letzten paar Matches. Und dann machst du dir sicher Sorgen. Aber Also ich muss sagen, im Nachhinein, wie jetzt Vargas reingekommen ist, wie das so reingekommen ist, dann das, ja, die haben das physisch habe ich jetzt nicht irgendetwas gemerkt, dass die zwei irgendetwas gehabt hätten. Klar, Mansambi ist ein grosser Verlust. Mhm. Ist ein grosser Verlust, weil du hast auch gesehen, die erste Halbzeit, zweite Halbzeit auch, die Läufe mit dem Ball, die er hatte, die 40, 50 Meter zum nachher wirklich in den Konter reinlaufen, die haben wir heute nicht gehabt. Das haben wir gesehen, dass er gefehlt hat. Und ich muss sagen, also vor der WM hätten wir niemals gedacht, dass es auf einmal heisst, ohne den Mansambi verlieren wir einiges im Spiel. Mhm. Also nicht, dass es nicht geht ohne den Mansambi. Wir haben es gesehen, es geht schon. Aber es ist ein anderes Spiel gewesen. Und ja, also ich weiss nicht, wie es um ihn steht. Ich weiss nicht, ja.
Also er hat sich so eine Art, in der letzten Trainingsübung, 5 gegen 5, hat er sich beim Schussstandbein so ein bisschen wie durchgestreckt. Mhm. Und dann haben wir wirklich zuerst halt auch, so wie es ausgesehen hat, glaubt, wirklich Schlimmste befürchtet, Kreuzbandriss, blablabla. Mhm. Das Emery hat dann aber nur eine Prellung festgestellt, wo nicht eine gegnerische Einwirkung, sondern wie durchs Durchstrecken hat sich wie eine innerliche Prellung gegeben. Und ist jetzt die Frage, Prellung auf den ersten Moment tönt ja dann einmal nicht so dramatisch, dass man dann vielleicht, ich weiß auch nicht, mit Spritzen und Zeug und Sachen, was nie alles bekommen haben.
Oder ja, ich glaube, durch die Prellung entsteht trotzdem ein Bluterguss wahrscheinlich irgendwo. Ja. Vielleicht ist es geschwollen und durch das, dass es jetzt so ist, angeschwollen, das Bein oder das Knie, du musst die Schwellung wegbringen. Weil sonst kannst du ja das Knie nicht richtig brauchen und dann riskierst du doch vielleicht, dass irgendwas was für falsche Bewegung macht. Ich glaube, man muss das jetzt Tag zu Tag anschauen, wie das wird. Und klar, für uns, also wir hoffen, dass er das so schnell wie möglich herbringt. Man muss auch natürlich einsehen, was in seinem Kopf abgeht. Weil so eine Verletzung bleibt drin. Also vor allem die Bewegung, die hast du nachher im Kopf. Klar, im Nachhinein denkst du, okay, es war nichts Schlimmes gewesen, es war nur ein Schreckmoment gewesen, aber trotzdem hast du es im Kopf und ich hoffe, dass es wirklich nichts Schlimmes ist. Dass es schlussendlich wirklich nur eine Prellung ist, dass er langsam kann aufbauen kann. Vielleicht schafft er es auf die Bank zu kommen am 11. vier Tage und wenn nicht, wir haben den grössten Teil der Quali ohne den Mansambi gespielt.
Ja.
Und darum müssen wir es dann gegen Argentinien auch ohne den Mansambi vielleicht richten.
Wie ist das? Ich war ja noch eine herzige Geste gewesen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Jean Mansambi ist mit dem WM-Pokal ins Stadion reingelaufen in der Hand. Und das ist der WM-Pokal, den sie aus Lego als Team zusammengebaut haben. In San Diego hat es irgendwie so eine Aufgabe gegeben, die dann schlussendlich zum gesamten WM-Pokal geführt hat. Und die Mannschaft hat ihm den übergeben als Zeichen, dass er so einen schwierigen Moment erlebt hat und dass er uns den Pokal in die Garderobe getragen hat. Ist ja auch wieder das Detail, aber es spricht ja auch wieder dafür, dass da auch ja, viele Sachen immer besser funktionieren innerhalb des Teams, auch Soft Skills, Empathie und so weiter.
Nein, absolut. Das ist ja wichtig, dass man dem Jungen wirklich ja, die Unterstützung gibt in dem Moment, im Moment, wo es dir natürlich nicht gut geht. Ich weiss, immer nach so Verletzungen sind die ersten ein, zwei Tage ganz schlimm. Du kommst hunderte von Anrufen über Nachrichten. Ja, wie geht's? Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Und machst du dann so viele Gedanken. Man redet ja Transfer, Mansambi da, Mansambi dort. Das sind jetzt alles Sachen, die wieder raufkommen. Und ja, aber wichtig für ihn ist einfach, dass er jetzt dass er so schnell wie möglich fit wird und dass er wirklich die Unterstützung von der Mannschaft spürt. Und eben die kleinen Gesten, wo du ansprichst, eine ist mir heute vor allem im Kopf geblieben, bei der Einwechslung von Moheim. Es war genau während dem Hydration Break, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, dass der Ricardo Rodriguez etwa 2-3 Minuten mit dem Nico geredet hat. Miro Moheim. Und dass er ihm gesagt hat, was er machen muss und wie er Position das ist für mich auch ein Leader. Wenn man von Leader redet, wenn, Rodriguez ist nicht einer, der jetzt laut wird. Aber wenn ich ihm so zurede, und der Muheim hat ja keinen einfachen Match gehabt gegen Katar und seitdem hat er ja keine Minute gespielt. Und wir wissen auch, was er für Kritik hat müssen einstecken. Das ist für mich, das sind so Zeichen, wo man sieht, die Mannschaft ist unglaublich gereift. Also die ist, die hat unglaubliche Schritte nach vorne gemacht und jeder will etwas Wichtiges. Sie haben jetzt etwas Grosses erreicht. Und ich bin sicher, dass einige von diesen Spielern heute Abend schon sagen, nein, jetzt wollen wir noch den nächsten Schritt machen. Und darum, das sind so kleine Zeichen, wie du erwähnt hast, aber das macht halt im Fußball den Unterschied. Was ich von unserer Nazi glaube, was wir haben, was andere nicht haben, wir sind uns bewusst, wie wir spielen, was für eine Mannschaft wir sind. Und wir sind bewusst, dass wir als Mannschaft jede Mannschaft in Bedrängnis bringen können. Und wenn du dir etwas bewusst bist, wenn du weißt, das sind meine Qualitäten, und dann hast du schon mal einen riesen Vorteil. Und ich habe das Gefühl, wenn ich heute geschaut habe in Argentinien, es hat viele Spieler drin, die mich nicht falsch verstehen, aber mit dem Messi sind das vielleicht 50% sind die Spieler 50% besser als ohne den Messi. Wenn du die in einer anderen Mannschaft rein tust, fallen die wahrscheinlich nicht mal auf. Und wir haben eine andere Mannschaft. Wir haben eine Mannschaft, wo du kannst unsere Spieler in jede Mannschaft rein tun. Die machen ihre Aufgabe. Die machen ihr Spiel. Und darum, glaube ich, haben wir relativ komplette Mannschaft, finde ich.
Absolut, bin ich bei dir.
Und die komplette Mannschaft, die kann wirklich auch Argentinien in Bedrängnis bringen. Das kann sie. Und es muss nicht jetzt heissen, weil wir die kleine Schweiz sind, ja, werden denn arrogant. Nein, es muss jetzt so sein, dass es heisst, wir wollen noch etwas Besseres, noch etwas Größeres erreichen. Und ich bin sicher, wenn Ägypten bis zur 80. Minute, oder was ist sie, 85, 2-0, ja. 2-0 führt, dann können wir das auch.
Ja, also ich finde dann schon, ich habe zwar jetzt schon mehrmals gesagt, ich fände Argentinien doch deutlich überbewertet. Wenn wir jetzt gegen Frankreich würden spielen, würde ich dann schon denken, ja, wo die Schwächen, und ich glaube, auch gegen Spanien wäre es schwierig.
Absolut, da bin ich mit dir.
Aber bei Argentinien hat es ja offensichtliche Punkte, wo Murat Yakin und Co. können jetzt in den nächsten Tagen angehen, um die Argentinier ganz klar in Bedrängnis bringen. Lionel Messi, ich meine, der hat auch heute wieder den Unterschied gemacht, aber also im Verteidigen, im Gegenpressen sind die einfach immer einer weniger.
Also die
Defensivverhalten, also was die zugelassen haben, an Konter gegen die Ägypter, also ich finde schon, wenn man das alles genau analysiert, der Spielstil und so weiter, klar, es geht auch sehr viel über Kampf, so ein bisschen Messi und 10 Kämpfer, aber also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir die Schweiz der ganz klare Underdog ist.
Nein, absolut nicht. Underdog glaube ich nicht. Ich glaube, sie haben auch Respekt vor uns, wenn sie jetzt die Match angeschaut haben, die letzten paar Jahre. Und sie wissen, dass die Mannschaft wirklich viel, in dieser Mannschaft viel Talent steckt. Und also ich glaube, wenn du einen Granit Xhaka in die Mannschaft rein tust, ist er einer der Besten bei Argentinien. Und er wird die Mannschaft unglaublich können führen, auch mit dem Lionel Messi. Für mich ist einfach, Argentinien ist klar, es ist eine Einzelmannschaft, sie haben so viele Einzelspieler, die halt in jedem Moment können sie dir den Unterschied machen. In jedem Moment können sie dir etwas machen. Aber für mich ist das keine Mannschaft im Moment. Für mich, ich sehe im Moment keine Mannschaft auf dem Platz. Ich sehe 4 Spieler vorne, 2 in der Mitte, die alle probieren in den Herd zu säckeln, und 4 hinten. Also es ist, wenn wir das so wirklich seriös und auch taktisch intelligent spielen, wie wir das bis jetzt gemacht haben, dann werden wir sie sicher in Bedrängnis bringen. 100%. Da bin ich wirklich 100% überzeugt. Und ich bin auch bis jetzt überhaupt nicht überzeugt von Argentinien. Also klar.
Du hast ein stärkeres Argentinien gehabt in Brasilien.
Ja, absolut. Also das glaube ich auch. Und wenn man sieht, wer dort... Ich meine, das, was mir im Moment fehlt bei Argentinien, sind so ein bisschen die Flügel. Also Nico González, Nico González, zu allem Respekt, bei Juve wenig gespielt. Mhm. Und dann, das ist einer von deinen Hoffnungsträgern. Und dann, ja, es sind einfach Spiele drin, wo ich einfach sage, das Gleiche habe ich auch bei Brasilien gedacht und so ist es auch rausgekommen. Sie haben nicht mehr die Spiele, die dir ganz einfach das Spiel können entscheiden, wie das früher war. Di Maria, Higuain, Lavezzi auf der Bank. Also das sind unglaubliche Spiele, die wir dann antreten müssen. Und Messi natürlich nicht vergessen. Es ist ein anderer.
Mascherano hat auch noch gehabt.
Mascherano in der Mitte. Mhm. Und wir waren natürlich eine andere Mannschaft dazu. Klar, wir waren noch nicht so gereift. Für uns war Achtelfinale gegen Argentinien das Größte gewesen, zu spielen. Und ja, aber ich glaube, unsere Mannschaft ist gereift. Und ich habe vor dem Kolumbien-Spiel gesagt, für mich ist es ein 50-50. Und gegen Argentinien ist es vielleicht ein 55-45 für Argentinien, weil sie eben vielleicht ein, zwei Spieler drin haben, die dir wirklich das Spiel können entscheiden können und wahrscheinlich noch den besten Spieler aller Zeiten im Kader haben. Ja, aber der Unterschied ist nicht mehr wie immer 2014.
Also der Ricky Rodriguez hat ja heute früher noch auf dem Platz, hat sich ein bisschen schonen, ist jetzt bereit für den Lionel Messi. Machen wir überhaupt. Ich habe ihn gefragt, dir ist schon klar, du musst jetzt den Lionel Messi ausschalten. Er hat gesagt, ja, das muss ich in dem Fall.
So wie er ist.
Genau, so wie er ist. Ist ja auch für dich, wenn jetzt die Schweiz Argentinien würde schlagen, wäre ja auch für dich schön, dass dann endlich das Argentinien-Thema vorbei wäre, oder?
Ich habe sowieso, ich darf nicht mit den Medien reden, die ein paar Tage will.
Du bist vertraglich gebunden. Du bist vertraglich gebunden.
Ich darf nicht über den Pfostenschuss reden, hat es geheißen.
Darfst du nicht?
Nein.
Scherz. ein Punkt, der mir aber ein bisschen Sorgen macht. Argentinien hat ihr Space Camp von Anfang an in Kansas City gehabt. Ich habe gehört aus Kansas City, auch jetzt das Kolumbien-Ghana-Spiel, mega heiß, jeden Tag über 30 Grad, extrem hohe Luftfeuchtigkeit, all das, was die Schweizer Nazi noch nie gehabt hat, bis jetzt das Turnier. In San Francisco war es wahrscheinlich am heißesten gewesen. Mhm. LA absolut überschaubar und da sowieso. Also schon auch heiß gewesen und ein bisschen typisch, vielleicht jetzt gerade das erste Spiel, aber völlig entspannt im Rahmen. Wie schnell kannst du, oder die Engländer haben jetzt das Thema gehabt, mit Höhegrad in Mexico City und so weiter. Wie schnell kannst du dich anpassen, dass der Wettbewerbsvorteil, den du dort ja offensichtlich ein bisschen hast, als Argentinien, dass du den kleiner kannst machen als Schweiz?
Puh, es ist noch eine gute Frage. Und ich glaube, das ist so ein Thema gewesen, das wir in der WM 2014 mal ausgespielt haben. Wo wir ja das Einlaufen drin gemacht haben, damit du nicht zu fest schwitzt. Und sind einige Sachen gemacht worden. Ich glaube, man muss sich jetzt sicher auch auf das vorbereiten. Wir haben bis jetzt Glück gehabt, dass wir wirklich vom Klima her verwöhnt gewesen sind. Also nie warm und nie kalt, wirklich. Aber ja, es könnte ein Vorteil sein, absolut. Ich glaube einfach, nach den ersten 15-20 Minuten ist das eingespielt. Spürst du auch wahrscheinlich nicht mehr so viel von der Hitze. Hoffentlich kommen noch ein paar Grad runter jetzt in ein paar Tagen.
Es ist ja dann auch am Abend, am 5.
Genau, das Spiel ist auch am Abend. Ist am 5. bei uns oder am 3. bei uns.
Es ist nicht am 3. am Morgen, das heisst...
-7.
Ja.
Ja, 8 am Abend.
8 am Abend.
Ja,
ja, also, ist gut.
Ist ja noch relativ...
Also nicht für die Leute in der Schweiz, aber
nein,
für die Temperatur ist es gut.
Also ich glaube, das wird jetzt absolut nicht schlafen. Nicht schlafen, wach bleiben bis am 3 am Morgen. Nein, ja, ich glaube, am Abend ist es auch noch einfacher, wie wir jetzt auch angetönt haben und... Ja, es sind alles kleine Faktoren. Ich habe während dem Match, ich habe es ja kommentiert für das RSC, wie immer, und mich hat das Spiel einfach so dünkt wie gegen Schweden. So ein bisschen beide Mannschaften, ein bisschen Mühe, das Spiel zu finden. Und dann gesagt, was ganz wichtig ist im Fußball, sind Details. Details machen den Unterschied.
Mhm.
Und auch das Spiel wird von Details entschieden. Und schlussendlich ist es im Penaltyschüssen von Details entschieden worden, weil wir vorher gesagt haben, die eine Mannschaft hat es trainiert, hat irgendetwas studiert. Und die anderen vielleicht nicht. Er hat sich Talent überlassen oder dem vertraut. Und ich glaube, auch das ist ein Detail, das man muss anschauen muss. Wie kommt man mit dieser Hitze zurecht? Was passiert, wenn man jetzt auf einmal, man muss vielleicht auch ein, zwei Trainings in dieser Hitze machen, dass man sich akklimatisiert. Ja, und schlussendlich sind Details, so, wo im Fußball so wichtig sind.
Also, wir fliegen morgen gerade weiter. Wir fliegen dann erst am 9. Ja. auf Kansas City. Vielleicht noch zur Ausgangslage. Nehmen wir jetzt an, der Schumann Sambi fällt weiter hinaus. Ich könnte mir vorstellen, Startelf wird schwierig gegen Argentinien. So wie der Murat Yakin gestartet ist, heute gegen Kolumbien, wird es ja ziemlich sicher nicht mehr sein, weil das auch nicht funktioniert.
Nein, es hat nicht funktioniert. Sagen wir mal ein bisschen, Yashari ist halt, hat nicht ins Spiel gefunden. Es ist klar, in dem Moment, wo du alle drei spielen lässt, Yashari, Freuler und Granit Xhaka, muss jeder seine Position finden. Man muss aufpassen, dass sie sich nicht auf die Füße stehen, alle drei, weil alle drei haben plus minus den gleichen Spielstil. Und ja, einer muss sich opfern. Und er hat probiert, sich zu opfern. Es ist ihm nicht gelungen. Ein bisschen unglücklich war ein, zwei Mal in ein, zwei Aktionen. Und aber das muss jetzt nicht heissen, dass Yashari ist jetzt weg. Das glaube ich nicht. Es ist nicht seine Position gewesen. Man muss das so sehen, was ich wieder. Also ich muss sagen, jetzt haben wir einen rechten Verteidiger gefunden, weil Zakaria hat es wirklich sehr, sehr gut wieder gemacht. Jetzt haben wir einen sehr guten rechten Verteidiger im Moment. Ja, aber ich glaube auch, dass der Vargas, so wie ich ihn jetzt gesehen habe, oder wieder so reinkommt, haben wir sehr
gefallen. So ist super, ja.
Und auch der Rieder ist
ab bis dem jetzt, Moment, wo er ins Zentrum kam, ist viel, viel, viel besser.
Rieder ist bis jetzt ein bisschen die unglückliche Personale in dem Turnier. Und für mich ist er heute wirklich einer der Besseren gewesen. Und hat unglaublich gekämpft, hat natürlich einen sehr guten linken Fuß für stehende Ball, hat sie sehr gut gebracht. Leider wieder kein Goal bei stehende Ball, aber vielleicht kommt es im nächsten Spiel. Aber ich habe ihn wirklich gut gefunden. Und er hat auch seine Antwort gegeben zu dieser auch Kritik oder zu der Ausgangslage, die er hatte. Ich glaube, dass der jeder. Ja, so wie es aussieht, wenn der Manzami nicht dumm ist, wieder spielen wird. Aber ich glaube, dass man den Vargas, wenn es ihm gut geht, dass man ihn sicher braucht von der ersten Minute.
Wie hast du den Brill gesehen? Ich war recht enttäuscht.
Es ist auch nicht einfach,
ich weiß. Hä? Ich weiß, es ist auch nicht einfach.
Also erstens mal, Lukumi und Sanchez sind für mich zwei sehr gute Verteidiger. Mhm. Erstens. Zweitens ist es so gewesen, dass er ein gutes Spiel gemacht hat, wo der Manzami bei ihm in der Nähe war. Wo du einfach mal den Breel auch entlasten musst. Nicht jeder Ball muss zum Breel und er muss ihn heben, er muss sich jedes Mal behaupten. Klar, ich bin auch deiner Meinung, ich habe kein gutes Spiel vom Breel gefunden heute, aber man muss ihn mehr unterstützen. Und ich glaube auch, dass wenn jetzt der Rieder oder wer auch immer hinter der Spitze spielt im nächsten Spiel, er muss viel näher zum Breel sein. Damit er ihn unterstützt, damit er mal auch ein paar Laufwege macht, die auch ein Breel ein bisschen mehr Raum geben. Dass es nicht immer heisst, komm entgegen, tu den Ball heben. Ja, er hat unglücklich gewirkt. Das ist so. Aber trotzdem bin ich der Meinung, das habe ich vor dem Algerien-Spiel gesagt, wir brauchen seine Goal, wir brauchen ihn. Und weil wir haben, Internet hat es okay gemacht, aber wir haben keinen anderen Stürmer wie den Breel. Auf internationalem Niveau.
Einverstanden. Aber ich finde schon, also kann ich jetzt so erzählen, wo der Cedric Guiten dort zum Einwechsel war für den Breel. Der Breel ist auch so ein bisschen drei, vier Mal müssen überlegen, ob das jetzt wirklich gerade passiert, dass er ausgewechselt wird. Und auch auf der Medientribüne hat es ja, also der Cedric Guiten ist jetzt da die Lösung für Verlängerung und so weiter. Und ich finde, er hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht für das.
Ja,
also weißt du, ich meine, du musst dir überlegen, der ist sich jetzt das Niveau wie im Achtelfinale noch nicht jeden Tag gewohnt gewesen von Super League und zweiter Bundesliga.
Nein, absolut, hat sie das Beste gemacht und sicher besser reingekommen als gegen Kanada. Also hat probiert zu kämpfen und hat auch, was man ihm sehr hoch muss anerkennen, ist, er hat den Penalty geschossen, er hat den Penalty Welle schiessen. Er ist, das muss man ihm wirklich sehr hoch anerkennen. Aber trotzdem, es gibt eine Voraussetzung. Wir müssen den Breel in der besten Form haben, zum Weiterkommen gegen Argentinien, weil irgendwann, ja, ein Spiel nicht gut, zwei Spiele nicht gut, aber wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn, weil wir haben keinen, der auf diesem Niveau kann mithalten kann. Ich finde, der Iten hat es gut gemacht, er ist gut reingekommen, aber trotzdem, wir haben leider... Ich finde, Amdouni ist gut reingekommen, die letzten 15-20 Minuten gegen Algerien. Ich habe eigentlich erwartet, dass er ein bisschen früher reinkommt, aber ich glaube, es ist alles gut rausgekommen.
Ja, also spannende Wechsel. Auch Miro Muheim durchaus ein Risiko. Eben, ja. Weil er ja, ich habe gefunden, er hat am Anfang ein bisschen Mühe gehabt mit der Intensität und dem Tempo. Und du hast dann wirklich gesehen, auch mit Unterstützung von Manuel Akanji, wo dann, wie du vorher erklärt hast, Nicole Wedd mit Zakaria, wo dann immer wieder mal rausgekommen ist, auch unterstützen. Da hat er irgendwie Partien gefunden. Ja. Hat sich reingebissen.
Absolut. Also ich habe auch gefunden, dass er wirklich gut reingekommen ist. Es ist, wie du sagst, es ist überhaupt nicht einfach. Du bist so kritisiert worden und jetzt kommst du wieder rein, kommst Chance über und spielst über einen längeren Abschnitt vom Match spielst du. Und trotzdem, ich finde, er hat keine Fehler gemacht, hat es gut gemacht. Und das ist aber auch genau das, die zwei in der Mitte, die geben dir die Sicherheit, die geben dir die, auch wenn du mal einen Fehler machst. Wir haben auch heute Fehler gemacht. Aber wenn du hinten dann ein oder zwei hast, wo dir den Fehler könnt auch bereinigen oder den Fehler könnt wieder wegmachen, das ist unglaublich wichtig für mich früher gewesen. Wenn ich gewusst habe, ich kann riskieren, weil ich weiss, hinten da ist der Ballon, Berami, wo man auch den Fehler wieder kann, beheben kann, wo der Ball kann wieder gewinnen kann, dann kannst du etwas riskieren. Mhm. Und das ist so wichtig. Und im Moment haben wir genau das, dass wir eine Mittelwelt haben wir wirklich mit dem Remo und dem Granit, vor allem der Remo, macht so vieles ohne Ball. Er stopft so viele Löcher. Und das ist halt, wenn du das weißt, wenn du weißt, du hast so einen hinter dir, so, oder wie unser Innenverteidiger tut, das gibt dir schon sehr viel Freiraum.
Zum Abschluss noch ein Thema, das ich dich, glaube ich, ein bisschen durchbringe. Fall Balogun. Die Begnadigung nach der roten Karte. Also ich bin wirklich von Minute zu Minute schockiert worden, wo sich dann das, ich weiss, wir sind auf dem Trainingscampus gewesen von der Nazi und ich hatte Puss bekommen und dann zuerst mal so richtig lesen, hast dann auch die Leute von der Nazi und so anderen Journalisten und alle so, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Was ist da deine Gedanken dazu?
Erstens mal bin ich froh, dass Belgien gekommen hat. Das zeigt, dass einfach im Fußball Gerechtigkeit schlussendlich, wie wir vorher gesagt haben, der Fußballgott existiert. Und weil so etwas habe ich auch selten gesehen und ich muss auch ehrlich sein, man kann ja diskutieren. Für mich ist es sogar klar rot. Viele sagen,
ich finde auch, ja.
Viele sagen, es sei keine rote Karte gewesen. Für mich ist es klar rot. Aber das können wir diskutieren. Was wir nicht können diskutieren, dass das weggenommen wird. Das geht nicht. Das ist, auch wenn es USA ist, wo jetzt Austragungsort ist. Und, ja, also ich glaube, das hat die Amerikaner sogar selber nicht gut getan. Weil alles, was vorher war, ist, das ganze Chaos hat sie völlig durcheinander gebracht. Also Belgien hat noch nie so gut gespielt an der WM und glaube USA noch nie so schlecht. Also so gut hat das der Mannschaft nicht da, aber eben, ich glaube, dass man wirklich an einem, es ist nicht super gewesen für den Fußball. Es ist keine Werbung für den Fußball, weil schlussendlich man nimmt auch ein bisschen die Verantwortung von der Schiris weg. Mhm. Also meine die ganze Wahrgeschichte. Irgendwo muss man irgendwann mal ein bisschen das Wahr anpassen. Weil ich bin einfach der Meinung, im Fußball gibt es Fehler. Jeder macht Fehler. Ich habe früher Fehler gemacht. Du machst Fehler in deinem Job. Jeder macht Fehler. Der Schiri darf Fehler machen. Wenn es ein grober Fehler ist, in dem Moment, du hast es wahr, wo dir etwas sagt, super. Aber wenn wir jetzt den Schiri ganz aus dem Spiel nehmen, dann brauchen wir ihn ja bald nicht mehr. Dann können wir einfach nur im Warraum rein tun und dann leuchtet der auf bei diesen riesen Bildschirmen, die wir da in diesen Stadien haben. Und dann heisst es, ja, es war faul, das Goal zählt nicht. Darum, ich glaube, irgendwann muss man wieder viel mehr Verantwortung den Schiris geben. Aber ich verstehe die Diskussion nicht ganz und ich bin auch, also ich bin schon auch ein bisschen, in dem Moment bin ich auch sehr überrascht gewesen, dass man so etwas macht und aber eben, das sind wir wahrscheinlich machtlos.
Ist es so, es ist ja offensichtlich auch für höchste Level von der Weltmacht sich darüber austauscht worden. Was mich dann einfach auch wieder stört, dass man einfach immer das Gefühl hat, auch bei der FIFA, dass wir alles Vollidioten sind. Mhm. Also dass die Fans, die Journeys, man schickt ihnen irgendwelche Statements, wo wirklich einfach extrem lang sind, aber keinerlei Transparenz ausstrahlen. Und man hat dann einfach so das Gefühl, ja, wir haben es ja euch erklärt und das ist ja klar, das Artikel 27 da und so. Aber es ist alles andere als klar. Und es ist ja so offensichtlich, dass da irgendetwas gemischt worden ist. Aber ja.
Naja, Fußball hat gewonnen schlussendlich.
Fußball hat gewonnen.
Das ist das Wichtigste, dass an dem Nachmittag gestern war. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ unparteiisch, oder sagen wir mal so, in dem Sinn, ich fähne wenig für irgendeine Mannschaft und ich bin gestern für Belgien gewesen. Muss ich ehrlich sein, weil ich habe einfach gefunden, Fußball muss gewinnen. Mhm. Und der Fußball hat gestern gewonnen. Und das ist, da kann man nicht viel dagegen machen.
Sehr schöner Abschluss. Für uns geht es übermorgen. Was haben wir für einen Tag? Ich bin völlig nach
irgendwo. Übermorgen, ja, ganz auf
Kansas. Dienstag. Am Donnerstag fliegen wir auf Kansas City. Zurück in die USA, wo wir dann uns vorbereitet auf das Viertelfinal. Wir werden sicher wieder nach dem Viertelfinal aufnehmen. Müssen wir dann noch schauen, wann, wie, wo. Und das Spiel am 3. der Nacht in Schweizer Zeit. Atlanta ist Halbfinale. Halbfinale gegen Norwegen oder England?
Boah, das wird ganz, ganz ein guter Match, muss ich sagen. Norwegen, England. Ich glaube, es ist alles angerichtet für England oder die Schweiz.
Okay.
Bis ins Finale.
Ich finde nur Schweiz-Norwegen noch ein witziges Halbfinale. Denken alle, so der Rest der Fußballwelt denkt so, was sind das für zwei? Was sind die auf der Weltkarte überhaupt? Aber danke vielmals, einmal mehr für deine Expertise. Ich freue mich sehr auf die nächste Aufnahme wieder in Kansas City. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, oder Feedback, Kritik auf forza@blick.ch.
Und immer noch kein Bier.
Ich kann mir durchaus vorstellen, ich muss mal mit unseren Vorgesetzten reden, ob wir dürfen da im Podcast Bier trinken oder ob wir dann da irgendwie Alkohol verherrlichen oder so. Aber wenn wir ja würden ins Halbfinale kommen,
dann gibt es...
Dann dürftest wenigstens du.
Dann verzeihen uns alle.
Gut, super, ist abgemacht und euch eine ganz schöne Woche. Geniessen es beim Feiern und bis sehr, sehr bald. Tschüss.
Der Podcast wird präsentiert von der Zürich, der offiziellen Versicherungspartnerin von der Schweizer Nazi. Unterstütze unsere Nazi beim Public Viewing in deiner Nähe.